Moin Moin und herzlich willkommen zur Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Und das ist eine ganz besondere Folge, man sieht es ihm zwar nicht an, aber ich habe einen Meister bei mir. Und wie das passiert ist, das wollen wir natürlich gleich alles hören. Anton ist da, herzlich willkommen, Anton.
We are the champions, we are the champions. No time for losing. Ich lasse das lieber, die Stimme ist wirklich nicht so engelsgleich wie die Performance. Obwohl, nee, naja, starten wir mal rein.
Wir kommen in ganz andere Genres auf Spotify, wenn du so weitermachst.
Ja gut, vielleicht war das der Trick. Also wenn ihr noch Marketing-Tipps braucht, dann schaltet auch gerne immer wieder ein. Ansonsten gehen wir erstmal in unsere erste Spieltagskategorie.
Willkommen zu den Spieltagssiegern. Und Verlierer.
Ja, und dann fange ich gleich mit den Champions an. Man muss sie natürlich nennen. Der FC Bayern ist deutscher Meister. Und ja, ich als langjähriger und großer Bayern-Fan habe natürlich das ganze Wochenende mitgefiebert. Nein, Spaß. Ich hatte so große Arroganzanfälle, dass ich zu meinen Kollegen und Freunden gesagt habe, naja, meinetwegen muss das jetzt nicht gegen Leipzig unbedingt klappen. Wäre doch schöner, nächstes Wochenende im sonnigen München in der Allianz Arena mit einem Sieg, mit Harry Kane auf dem Feld. Also das kann man sich auch nur als Bayern-Fan erlauben. Das ist, da habe ich natürlich auch die bösen Blicke zugeworfen bekommen. Dann allerdings war dieses, wie es jetzt passiert ist, die ganze Zeit schon auch im Hinterkopf. Und deshalb war ich dann aus zweierlei Gründen ein bisschen unglücklich, dass Jussuf Paulsen da wirklich noch den Ausgleich schießt bei Bayerns 3:3 in Leipzig und somit eben die Entscheidung auf Sonntag vertagt wurde, weil zum einen ja man dann eben nicht mit einem Sieg direkt die Meisterschaft an diesem Tag feiern konnte. Das ist prinzipiell immer ein schöneres Gefühl, als so wie es jetzt gekommen ist. Wir wissen ja wahrscheinlich alle Fußballfans, auf der Couch quasi Meister geworden. Und zum anderen bestand die Möglichkeit, dass ich ganz eventuell bei den eventuellen Feierlichkeiten am Samstagabend dann, wie auch immer die ausgesehen hätten, da gab es, glaube ich, keinen konkreten Plan, aber es wäre was passiert, also die Bayern wären schnell aus Leipzig zurückgeflogen und hätten dann in München sich eine Location gesucht und da was gemacht. Und mit ganz viel Glück wäre ich da mit Uli Köhler zusammen vielleicht sogar am Start gewesen. Also das wäre natürlich eine geile Option gewesen. Ist jetzt alles ganz anders gekommen. Also das ist so ziemlich das Horrorszenario für jeden Bayern-Fan. Also jetzt ist man wirklich auf der Couch Meister geworden. Das ist ja furchtbar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es Fangruppierungen gibt, die da Schlimmeres durchleben müssen momentan in der Bundesliga. Dementsprechend, ja, ich hoffe, ihr habt alle so ein bisschen Mitleid mit mir und könnt mir verzeihen, dass ich in der gesamten Folge mit extremer Trauer agieren werde. Denn so willst du natürlich nicht deutscher Meister werden. Naja, die Leverkusener haben es dann quasi selber verbockt, indem sie dann gegen Freiburg nur 2:2 gespielt haben. Und die Bayern, wie schon angesprochen, somit auf der Couch, auf dem Sofa oder auch im Käfer zum Meister geworden. Da war dann nämlich die Feier, wo ja auch viele feuchtfröhliche Reels, Posts und Gesangseinlagen entstanden sind. Ich habe eben mal versucht, Harry Kane da so ein bisschen zu imitieren im Intro. Ja, wer da jetzt die schönere Stimme hat, dürft ihr dann gerne entscheiden. Aber ja, es sah dann doch schon so aus. Und warum natürlich auch nicht? Ich habe natürlich auch ein bisschen ironisch das Ganze anmoderiert. Natürlich haben die Bayern das gebührend gefeiert. Also deutscher Meister fühlt sich jetzt noch mal schöner an nach diesem Jahr Pause, wo Leverkusen ja mit dieser Wahnsinnssaison es geschafft hat, die Dominanz der Bayern da zu durchbrechen. Und ja, also ich finde es, also es fühlt sich, wie gesagt, immer besser an, wenn du es selber entscheidest und am besten noch unmittelbar nach deinem gewonnenen Spiel mit einem Sieg so ein Ding feiern kannst. Nichtsdestotrotz, werd erstmal deutscher Meister, für einige auch der erste Titel, also der erste Meistertitel, für Harry Kane ja sogar der erste Titel überhaupt,
Eric und, Dyer auch, oder? Die Tottenham-Fraktion, glaube ich.
Stimmt, die auch. Und ja, natürlich so Leute wie Kompanie. Gut, er hat immer noch darauf gepocht, dass er ja schon mal aufgestiegen sei und damit Burnley Meister war und das quasi in der zweiten Liga ja auch ein Titel ist. Sehe ich auch ein, ist natürlich aber jetzt nochmal eine andere Kategorie. Klar, so ein Urbich und Co. Also da sind schon einige dabei, die natürlich jetzt einen Riesenerfolg zu feiern haben. Und das ist auch für alle anderen natürlich ein Riesenerfolg. Aber die Art und Weise hätte, ja, wie soll man sagen, unbefriedigender nicht sein können, glaube ich. Also ich glaube, jeder Spieler hätte da schon gehofft, dass man es einfach selber mit einer... Es wäre auch so cool gewesen, weil dann fand ich es auch irgendwann cool, dass man in Leipzig dann nach 0-2 wieder zurückgekommen ist. Leroy Sané mit einem sehr, sehr schönen Tor, sei an der Stelle mal erwähnt.
Ich hab schon es kommen sehen. Leroy Sané das Tor zum Meistertitel schießt.
Oh Mann, ja, der Kreis hätte sich geschlossen.
Ich glaube, ich hätte hier so ein AI-Tool meinen Part übernehmen lassen und hätte lieber die Finger weggelassen vom Mikrofon.
Zu Recht. Nein, aber trotzdem, Meister und das auch vollkommen verdient. Die Saison war overall sehr konstant. Immer mal wieder hier und da so kleine Schwächephasen, sag ich mal, oder Phasen nicht mal unbedingt, aber schwächere Leistungen. Aber ansonsten völlig verdiente Meisterschaft. Nur halt, wie gesagt, die Art und Weise, dadurch, dass man ja quasi, es war ja nur noch eine Frage der Zeit, wann es passiert und so ein bisschen, wie es passiert. Und das war so, glaube ich, das Szenario, was so am unspektakulärsten jetzt für alle war, so ein bisschen. Trotzdem, die Feierlichkeiten sahen gut aus und die werden sich schon genug Weißbier da und Wein eingeflößt haben, um das auch die Nacht über nochmal gut gefeiert zu haben.
Ich glaube auch, getröstet werden musste keiner, glaube ich. Also das ist natürlich dann am Ende trotzdem ein Meistertitel. Ich fand irgendwie diese beide Spiele sehr kurios irgendwie, wenn man jetzt nochmal ein bisschen aufs Sportliche zurückgeht. Also die Bayern-Leistung in Leipzig, gerade in der ersten Hälfte, war ja wirklich gar nichts. Da lag man dann auch ziemlich verdient 2-0 hinten. Dann plötzlich, weil auch Leipzig, wie man sie diese Saison kennt, einfach alles andere als stabil ist, steht es dann wieder 2-2. Dann gehen die Bayern sogar in Führung und dann sind sie am Ende auch einfach nicht in der Lage, diesen einen Angriff noch zu Ende zu verteidigen. Hatten den Ball eigentlich schon einmal gestoppt und dann spielt ihn Simmons trotzdem nochmal durch zu Paulsen. Irgendwie bezeichnend, vielleicht kann man jetzt natürlich von außen rein interpretieren, was man will, vielleicht war da so ein bisschen dieses dabei, so ja, ganz ehrlich, Jungs, wenn es heute nicht klappt, ist ja nicht so schlimm, wir so zu Hause das dann mit einem Sieg feiern, ist eh immer geiler. Man hat, glaube ich, einfach nicht damit gerechnet, dass Leverkusen dann so eine schlechte Leistung abliefert in Freiburg, also die waren lange Zeit die klar schlechtere Mannschaft und dass sie überhaupt noch einen Punkt holen am Ende ist dann wieder so ein bisschen verrückt und so ein bisschen Leverkusen, aber hat natürlich jetzt in dem Fall ihnen nichts mehr gebracht. Von daher auch nicht so diese Magie versprüht, die es sonst teilweise da gab bei Leverkusener Nachspielzeittreffern. Aber also das war eine lange, lange Zeit wirklich grottenschlecht. Florian Wirtz, glaube ich, wirklich eins seiner schlechtesten Spiele gemacht, an das ich mich bei ihm je erinnern kann. Und dann macht er trotzdem mit seinem allerersten Torschuss ein richtig schönes Tor in der 80. oder 81. Minute. Aber bis dahin wirklich ganz, ganz schwach und damit hat man vielleicht bei den Bayern, bei den Münchnern nicht so gerechnet, deswegen dann vielleicht dann doch eben so ein bisschen überraschend, dass es dann so passiert ist, aber ich glaube, dass wir trotzdem, dann gehst du halt nächstes Wochenende als Meister in dieses Heimspiel, auch letztes Heimspiel von Thomas Müller, da wird dann glaube ich nochmal, wird dann mehr sein als nur so Schaulaufen, sondern da ist es dann auch wirklich so, man kann es auf dem Platz nochmal feiern und man weiß, man hat es schon. Ist vielleicht nicht ganz so geil, wie es dann selber zu erreichen in dem Moment noch, aber glaube ich auch nicht schlecht.
Genau, also alles andere als schlecht. Du hast es angesprochen mit dem letzten Heimspiel von Thomas Müller und es soll ja auch ganz gutes Wetter werden und so, dann richtig gute Stimmung, da nochmal alles auffahren. Die Fans werden sich da auch sicher was überlegen. Ich habe natürlich die Behauptung aufgestellt, dass Leverkusen das ja mit Absicht gemacht hat, ne, um möglichst viel, ja, so Freude und Jubelstürme der Bayern noch unterbinden zu können aus eigener Hand, weil fairerweise, auch wenn die Leverkusener gewonnen hätten, wäre es ja quasi immer noch schon wieder sichere Meistertitel gewesen aufgrund des enorm viel besseren Torverhältnisses der Bayern. Also da sind ja 30 an der Zahl, das in zwei Spielen dann noch aufzuholen. Also ja, viel Spaß. Dementsprechend wäre es nur rein rechnerisch noch möglich gewesen. Ja, jetzt haben die Bayern, du hast es angesprochen, eigentlich die Situation ist trotzdem ganz schön. Also jetzt haben sie schon einmal gefeiert, jetzt kommen sie da am Samstag mit der Gewissheit hin, egal was passiert, am Ende werden wir hier die Meisterschale bekommen und dementsprechend, ja, ist das schon in Ordnung so. Es ist trotzdem so ein bisschen spielt das, ja, du merkst schon, das ist doch, das ist wirklich so asozial von mir, ja. Aber ich weiß es auch und genieße es auch so ein bisschen, das so zu machen.
Du bist hier wirklich Missionar für alle Bayern-Fans, ja, Vertreter. Also gern wirklich geschehen. Fußball Deutschland schließt die Bayern gerade in sein Herz.
Ach, ich polarisiere doch einfach nur gerne, Moritz, das weißt du doch.
Du bist einfach so ein Typ, der gerne mal aneckt.
Ja, genau. Also dafür bin ich bekannt.
Ja, komm, dann mache ich mal weiter mit meinem ersten Sieger. Und das ist jemand, der schon so oft zitiert wurde, der wirklich, wenn man regelmäßig Fußball schaut, der kommt eigentlich in fast jedem Spiel vor. Und das ist der neutrale Zuschauer. Denn der hat dieses Wochenende, würde ich sagen, viel gewonnen. Kann man das Bayern-Leipzig-Spiel mit einschließen? Aber generell am Samstag dieses 4-4 von Gladbach-Hoffenheim, die Bremer noch 2-2 gespielt spät. Also da gab es viele Tore, die Stuttgarter eben ganz spät mit einem Siegtor. Deswegen habe ich das jetzt mal so ein bisschen ja gebündelt und ja habe einfach da diese Spiele genommen. Denn wir müssen auch ganz ehrlich sein, so viele klare Sieger gab es dieses Wochenende nicht. Also da gab es auch einige Spiele, wo vielleicht dann der Sieg gar nicht mehr so ja bedeutsam war oder man jetzt aus einem Unentschieden nicht einen klaren Verlierer oder einen klaren Sieger rausnehmen konnte. Deswegen für mich der neutrale Zuschauer auf jeden Fall ein Sieger, weil wenn du jetzt nicht super wirklich Aktien in diesen Teams, in diesen Spielen hattest, dann hattest du, glaube ich, Spaß am Samstag. Da ging es schon ab. Also gerade dieses Gladbach-Hoffenheim-Spiel, mit dem kann man ja mal kurz anfangen. 4-4 und da ging es ja wirklich hin und her. Also das war überhaupt nicht zu greifen, so ein bisschen wie Kiel-Gladbach letztes Wochenende. Wer da dann am Ende doch irgendwie den langen Atem hat. Die Gladbacher gehen 2-0 in Führung, auch Rocco Reitz mit einem richtig geilen Solotor, wie er da an allen vorbeigeht, dann stellen die Hoffenheimer wieder auf 2-2, Gladbach geht wieder in Führung, dann führen die Hoffenheimer plötzlich 4-3 und dann dachte man schon, jetzt holen die da den Sieg, der eigentlich dann ihren Klassenerhalt besiegelt und dann macht dem Kleindienst am Ende noch das 4-4. Vogelwild, hast du irgendeinen abschließenden Take zu diesem Spiel, Anton?
Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und ja, sehr gute Unterhaltung. Deswegen passender Gewinner deinerseits, also der neutrale Zuschauer in dem Fall. Weil, ja, Samstag, da ging es mal richtig ab. Auch bei St. Pauli Stuttgart zum Beispiel, das jetzt nur ein Tor hatte. Aber sehr, sehr strittige Szenen teilweise. Schiedsrichterentscheidungen, die ja so ein bisschen angefragt, hinterfragt wurden. Und Nick Woltemade, der ersten Elfmeter, so ein bisschen kläglich vergibt. Wenn Vasil dann in die andere Ecke springt, sagt man gut verladen. Aber der war trotzdem nicht gut geschossen. Und am Ende dann doch noch zum Matchwinner wird. Für Stuttgart, glaube ich, vor allem deshalb gut, um so ein bisschen die Laune in Richtung Pokalfinale oben zu halten. Und ja, St. Pauli und Hoffenheim hatten sich natürlich beide mit einem Punkt, beziehungsweise bei Hoffenheim mit den 3 Punkten gehofft, den Klassenerhalt fix zu machen. Jetzt sind sie ganz theoretisch noch mit in der Verlosung drin, da um Platz 16. Aber es sieht trotzdem für beide sehr, sehr gut aus.
Ja, dann würde ich sagen, heben wir uns das Union-Bremen-Spiel noch für später auf, oder ich mir, und gehen über zu eigentlich unseren nächsten Siegern. Denn da können wir so ein bisschen zusammen quasi eine Co-Produktion liefern, vielleicht.
Ja.
Oder? Könnte man die liefern? Die könnte man liefern. Wir gehen zum Abendspiel Dortmund gegen Wolfsburg 4-0. Wen hast du aufgeschrieben, Anton?
Ich habe Karim Adeyemi aufgeschrieben, eingewechselt und dann 2 so unfassbar schöne Tore gemacht. Also das hat so Bock gemacht, dem zuzuschauen. So eine Energie nach vorne, so eine Zielstrebigkeit in den Aktionen auch. Das ist so ein Spieler, ich mag ihn ja sehr gerne. Er muss es nur, also das ist so ein typischer Sané-Satz eigentlich, ne? Aber er muss es nur noch öfter auf den Platz bringen, gefühlt. Also wenn der mal richtig Bock hat und so richtig anzieht, boah, das macht richtig, richtig Spaß. Und die Tore, also die Wolfsburger Hintermannschaft, die hat da ja nur die Hinterfüße, den Hinterkopf von Sané, hätte ich jetzt beinahe schon gesagt, Adeyemi gesehen, wie der da die umkurvt hat und dann eiskalt geblieben ist vorm Tor. Also richtig, richtig stark, hat mir voll gut gefallen. Ich habe ihn besonders deshalb aufgeschrieben, weil mit solchen Leistungen jetzt so in Richtung Nations League Final Four er vielleicht ja nochmal eine Rolle spielen könnte auch. Also war er jetzt auch schon mal dabei wieder. Mhm. Und wenn er dann sowas jetzt regelmäßig zeigt im Saisonendspurt, Dortmund da vielleicht noch in Richtung Champions League Plätze verhilft mit seinen Leistungen, dann ja, wieso nicht? Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der relativ weit oben auf dem Zettel von Julian Nagelsmann steht.
Ja, absolut. Ich fand zwei Sachen ganz interessant. Einmal seine ersten beiden Joker-Tore für Dortmund in seinem 100. Pflichtspiel. Finde ich krass. Also,
das ist echt krass, ja.
Der hat ja jetzt, der trifft jetzt nicht 15 Mal pro Saison, aber der hat ja schon einige Tore bisher gemacht und da noch nie als Joker getroffen, wobei der ja wirklich auch immer wieder eingewechselt wird. Okay, fand ich spannend und dann bin ich auch froh, dass er nicht zum neuen Papst ernannt wurde. Wer den Film Konklave gesehen hat, da gab es einen Kardinal Adeyemi, der fast neuer Papst wurde. Also ich bin froh, dass wir ihn dann doch auf dem Fußballplatz weiter bewundern dürfen. Und bewundern ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn mein Sieger ist jemand, der die ersten beiden Tore gemacht hat in dem Spiel. Serou Guirassy, den muss man hier auch nochmal loben, auch wenn es mir natürlich wehtut, weil er ja wieder ein Tor mehr geschossen hat.
Den habe ich dir extra gelassen.
Ja, also da ging Tim Kleindienst leider so ein bisschen die Luft aus. Guirassy spielt aber auch eine wirklich unfassbar starke Rückrunde, das muss man auch mal so sagen. Und die beiden Tore, also dieses erste, wie er da mit der Schussfinte nochmal den Keeper auf den Boden setzt und dann ihn einschiebt, ist einfach super clever. Und dann beim zweiten Tor finde ich auch so stark, ist natürlich super vorbereitet von Pascal Groß, der, glaube ich, jede einzelne Vorlage in dieser Saison auf Guirassy gegeben hat. Also gefühlt ist es immer Groß auf Guirassy. Und dann Guirassy einfach so stark, wenn man das Tor noch im Kopf hat oder sich es nochmal anschauen will, steht da quasi am Fünfer zwischen zwei Verteidigern. Und so in dem Moment, in dem dann Groß außen seine Aktion startet, sich mit der Hacke nochmal so zurücklegt, gehen natürlich die Augen auf Groß und dann geht er so zwei Schritte einfach nach hinten und ist damit anspielbar. Und wenn, als sich die Verteidiger quasi umdrehen, als der Pass gespielt wird, ist es schon zu spät. Und Guirassy hat dann halt auch echt, finde ich, an seinem Abschluss ja gearbeitet. Vielleicht funktioniert es einfach besser, aber der hat eine deutlich bessere Chancenverwertung als in der Hinrunde noch, wo er auch einfach viele vergeben hat. Er konzentriert sich mehr aufs Fußballspielen, finde ich. Also ich hatte auch schon in diesem Jahr mal kritisiert, dass er einfach sehr viel fällt und sehr viele Freistöße und Elfmeter schinden möchte oder rausholen möchte. Das macht er viel weniger. Und man sieht, finde ich, einfach im Moment, wie unfassbar gut er einfach ist. Also das kann man nicht irgendwie von der Hand weisen. Und deswegen muss ich ihn da auch nochmal loben, weil er einfach wirklich eine richtig starke Saison spielt. Hat, glaube ich, wenn man die Elfmeter rausrechnet, mehr Tore geschossen als Harry Kane. Ist natürlich immer so ein bisschen, was willst du denn mit der Statistik sagen? Aber trotzdem, mehr aus dem Spiel heraus als Kane ist schon nur Hausnummer. Und deswegen für mich auch auf jeden Fall ein erwähnenswerter Sieger, Serou Guirassy.
Ja, ich muss auch so ein bisschen Buße tun. Ich habe ja auch vor der Saison prognostiziert, dass Guirassy bei Dortmund nicht funktionieren wird. Jetzt ist er einfach der absolute Top-Transfer geworden, der Dortmunder. Ja, die Saison war über lange Strecken nicht so erfolgreich. Jetzt haben sie hinten raus nochmal die Chance auf ein nicht nur versöhnliches, sondern echt erfolgreiches Ende mit der möglichen Champions-League-Qualifikation. Das wäre wirklich alles, wovon man als Dortmund-Fan vor einigen Monaten noch hätte träumen können, wenn überhaupt. Also da haben schon einige damit abgeschlossen. Und Serou Guirassy ist einfach der Erfolgsgarant einer sehr instabilen Dortmunder Saison. Dazu kommt ja auch noch, das hatte ich bis vor kurzem auch gar nicht mehr auf dem Schirm, der ist gerade in der Champions League Torjägerliste auf Platz 1. Hat also in der Theorie die Chance, auch diese, ja, Tor, wie nennt man das denn, Torjägerkrone da zu gewinnen. Klar, da sind noch Rafinhas und Lewandowskis kurz hinter ihm, die sehr wahrscheinlich noch vorbeiziehen werden. Aber es sind ja theoretisch auch, wenn dann nur noch zwei Spiele für die Barcelona-Spieler und die anderen alle, die noch drin sind. Und ich glaube, so viele sind da nicht mehr in direkter Reichweite. Das ist aber natürlich auch nochmal ein Statement, ne? Also ein Guirassy da jetzt gerade ganz vorne, das ist einfach ein kometenhafter Aufstieg. Raketenhafter Aufstieg. Ich glaube, kometenhaft steigt man eher ab. Aber naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall.
Aber man sagt, glaube ich, kometenhaft. Also
schon,
du hast
oder? Jetzt gerade, wo ich es gesagt habe, kam
im Wortsinn ergibt Rakete mehr Sinn.
Ja.
Gut, aber irgendwo muss so ein Komet ja auch mal Der muss ja auch mal überhaupt so hoch kommen, ne?
Stimmt, natürlich.
Um runterzufallen.
Also, Kometen, also, das ist jetzt, die sind da oben, die da, die Kometen.
Wie will er denn da hochkommen, ne?
Muss er erstmal aufsteigen. Also von, keine Ahnung, der hat ja so lange auch irgendwo hier und da mal ein bisschen rumgedümpelt und dann diese Outbreak-Season letztes Jahr bei Stuttgart und das jetzt so zu bestätigen in Dortmund, wie gesagt, ich habe es ihm nicht zugetraut. Sorry, Serhu, Glückwunsch zu einer Mega-Saison, jetzt veredel das doch noch mit deinen Dortmundern in Richtung Champions League. Wir können ja mal, da frage ich dich mal, ist natürlich auch eine spannende Prognose jetzt, weil das Restprogramm ist ganz interessant. Freiburg nächsten Samstag in Kiel, da habe ich eigentlich schon die Überleitung fast zu meinem nächsten Gewinner mir selbst gebaut. Aber nein, wir bleiben mal kurz bei den Dortmundern. Die nämlich dann gegen Leverkusen am Sonntag. Und dann am letzten Spieltag empfängt Dortmund die Kieler und Freiburg ist bei Frankfurt. Ja, ich habe Leipzig gar nicht mehr erwähnt, fällt mir gerade auf. Aber also glaubst du, Dortmund zieht es am Ende gegen Leverkusen jetzt? Wird echt hart irgendwie nochmal, oder?
Ja, das ist interessant. Leverkusen spielt zu Hause, da will man sich ja natürlich auch irgendwie ja mit Anstand, sag ich mal, verabschieden aus der Saison. Ich meine, es ist ja trotzdem immer noch ein Vizemeister, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass da der Stecker gezogen ist bei Leverkusen. Und Dortmund, das muss man auch sagen, die haben jetzt gegen Wolfsburg wirklich, gut, erste Hälfte war bis auf das Tor nicht so prickelnd, aber zweite Hälfte war dann wirklich überragend. Die spielen schon so, als ob sie jetzt wirklich auf der Überholspur versuchen, diesen Champions-League-Platz noch fix zu machen. Deswegen, ich glaube, das könnte tatsächlich ein Auswärtssieg werden von den Dortmundern. Ich bin mal gespannt. Aber auch Freiburg hat mir sehr imponiert gestern dagegen Leverkusen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen, ja, ich meine, die sind immer noch einen Punkt vor Dortmund, auch wenn sie ein viel, viel schlechteres Torverhältnis haben. Also solange die natürlich nicht weniger punkten als Dortmund, dann ist Freiburg vor Dortmund. Und deswegen, boah, also ich glaube ehrlich gesagt, dass Dortmund Leverkusen schlagen kann, so wie es im Moment aussieht. Aber Freiburg muss natürlich in Kiel gewinnen. Und ja, die Kieler, die darfst du jetzt nochmal loben.
Ja, das müssen sie aber erstmal schaffen. Denn Kiel ist aufgewacht im Saisonendspurt. Mein nächster Gewinner, 3 Spiele in Folge ungeschlagen, dazu 2 Siege geholt und diesmal in so spektakulärer Manier, wie sie sonst meist die Spiele eher verloren haben. Wenn sie selber dann mal offensiv auch in Erscheinung getreten sind, haben sie sich meistens hinten dann doch noch irgendwie 1-2 mehr gefangen. Jetzt also nach dem 4-3-Sieg gegen Gladbach auch noch der 3-1-Sieg in Augsburg. Und so viele Gegentore haben die Augsburger sich gefühlt auch schon länger nicht mehr gefangen. Ist natürlich nicht ganz richtig. Die Bayern haben sie ja auch, haben denen ja auch 3 eingeschenkt. Aber wir erinnern uns an die Finn-Damen-Serie, die zu Beginn dieser Rückrunde dann doch für Furore gesorgt hat. Jetzt also die Kieler im Abstiegskampf nochmal mit Ausrufezeichen. Die sind wieder dran. Einen Punkt nur noch hinter Heidenheim, die ja am Freitag dieses sportlich unspektakuläre 0-0 gegen Bochum da hatten. Also klar, war höchst brisant, aber leider eher die Highlights oder wie sagt man das denn am angenehmsten, die ja dann spannendsten ja, Schlüsselszene. Szenen, die Schlüsselszenen, waren dann eher gesundheitlicher Natur bei diesem Spiel. Dementsprechend sowohl Heidenheim als auch Bochum so ein bisschen auf der Stelle getreten. Heidenheim ja mit der davor besten Ausgangslage, deswegen für sie eigentlich ganz okay. Aber dann kommen plötzlich die Kieler um die Ecke und holen einfach mal 3 Punkte in Augsburg und sind damit eben nur noch auf diesen einen Punkt dran. Und dann, ja, ist halt die Frage, also Kiel jetzt gegen Freiburg und dann gegen Dortmund. Also das ist nicht so angenehm, das Programm. Für Fies. Die beiden geht es ja wirklich auch um alles. Aber wer weiß, also die schwimmen gerade auf so einer Erfolgswelle. Das hat mir auch richtig gut gefallen gegen Augsburg. Klar, das ist dann nicht ganz Freiburg, nicht ganz Dortmund. Aber ich muss sagen, also so dieses Gefühl zu haben, dass die Mannschaft lebt und dran glaubt, ist für mich immer die halbe Miete bei so einem vor 2 Wochen noch fast aussichtslos wirkenden Abstiegskampf. Also vielleicht kann Kiel dann nochmal überraschen und alle Dortmund-Fans werden es zumindest nächsten Spieltag hoffen, denke ich.
Ja, und irgendwie auch ganz interessant, passt ganz gut zu diesem Duell. Die Kieler übrigens mit 48 Toren 2 mehr geschossen als die Freiburger in dieser Saison.
Stimmt,
die sehr, stehen sehr bei 46. Also das ist auch eine verrückte Statistik. Das haben wir immer wieder gesagt, diese Offensive der Kieler, die kassieren einfach viel zu viele hinten. Aber also gerade dieses 2-0, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das ist so unfassbar gut rausgespielt. Ich habe dann auch noch mal ein bisschen in den Statistiken gekramt, weil ich mir dachte, wie viele Teams haben eigentlich Stürmer, mehrere, die so viele Tore schießen diese Saison. Sie haben mit Maschino einen, der steht jetzt bei 11. Phil Harris hat 9 gemacht und ich glaube Bernhardsson, der jetzt gestern auch wieder getroffen hat, hat 7 schon gemacht. Also 3 verschiedene Stürmer mit so vielen Toren. Gibt es, glaube ich, auch nicht in so vielen Teams. Ich habe dann am Ende die Recherche stehen lassen, weil ja, so ein paar Teams waren dann schon dabei, so ein paar Top-Teams, wenn du jetzt in Sané als Stürmer zählst, okay, dann haben es die Bayern auch, aber trotzdem, das ist für jemanden, der auf vorletzten Tabellenplatz steht, schon eine Hausnummer und wie sie diese Tore dann auch schießen, also dieses 2-0 gerade, was ich erwähnt hatte, Skripski spielt da so einen vollspannflachen Pass perfekt über einen halben Platz in den Lauf und Bernhardsson, der scheitert dann noch am, ich glaube, blockenden Jauve Leo und köpft den dann da aus 15 Metern in der Bogenlampe über einen Keeper im zweiten Versuch. Also da sind wirklich richtig gute Spieler dabei, gerade offensiv. Sie müssen einfach nur so ein bisschen vielleicht auch im Verbund in der Defensive das noch ein bisschen besser hinkriegen. Und das kann natürlich sein, das haben wir immer wieder gesagt, dass ihnen diese Defensive dann am Ende das Genick bricht, was zumindest eben den möglichen Klassenerhalt angeht. Aber trotzdem, die machen Spaß und ja, ich finde es halt, auf der einen Seite bist du wahrscheinlich besser bedient als jemand, der da um den Klassenerhalt kämpft, der hinten einfach mal die Null halten kann. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch immer ein cooles Gefühl, wenn du weißt, wir können halt heute mal 3-4 Tore machen. Also auch gegen Teams, die um Europa mitspielen. Und das ist natürlich dann schon auch eine Waffe. Also ich bin sehr gespannt. Aber Freiburg ist mir, glaube ich, ein bisschen zu abgezockt. Die sehe ich dann nicht Punkte lassen. Denn die wissen natürlich auch, für die geht es um die Champions League. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir schon auf die Verlierer über. Ich habe mir den dritten Sieger mal gespart, weil wir so viel über diese verschiedenen Spiele geredet haben. Und dann nehme ich jetzt ein Team mit rein, das ich leider in der zweiten Woche in Folge kritisieren muss. Das sind meine Bremer, die nicht über ein 2-2 hinausgekommen sind bei Union Berlin. Nach 2-0-Führung, nach einer Viertelstunde, führen die 2-0. Ich glaube, Steffen Baumgart hat nach dem Spiel gesagt, er kann sich an kein Team erinnern, das so eine gute erste halbe Stunde gespielt hat wie die Bremer. Ja, davon kannst du dir natürlich gar nichts kaufen. Das ist aber halt einfach sehr, sehr bitter, gerade als Fan, wenn du dann mit ansiehst, wie man so eine Leistung und so ein Spiel am Ende nicht über die Zeit bringt. Dann Tom Rothe eben in der 37. mit diesem Anschlusstor und das war so ein Wirkungstreffer. Also danach ging wirklich fast gar nichts mehr. Union hat echt das Spiel gemacht und dann am Ende auch verdient das Ausgleichstor. Trotzdem natürlich ein absolutes Traumtor von Laszlo Benes, der den da in den Winkel schraubt. Das muss dann auch nicht unbedingt so sein, aber können sich die Bremer nicht beschweren, dass dann mit diesem Spielverlauf am Ende unentschieden ausgeht. Aber es ist halt einfach extrem bitter. Das sind Spiele, genau wie letzte Woche gegen Pauli, die du eigentlich gewinnen musst. Und mit diesem Punkt, ja, sind sie jetzt halt am Ende Platz 8, sind 3 Punkte hinter den Leipzigern, die nächste Woche ins Weserstadion kommen. Also das noch so, die kleine Chance, das Endspiel, kann man eigentlich sagen. Man hat zwar ein viel schlechteres Torverhältnis als die Leipziger, aber wenn man Leipzig schlägt, dann zieht man zumindest punktemäßig ran. Und dann müsste man halt am letzten Spieltag darauf hoffen, dass man ja gegen Heidenheim besser punktet als Leipzig gegen Stuttgart. Dann muss man natürlich auch noch auf die Mainzer schauen, die auf Platz 7 stehen, dazwischen stehen, jetzt gegen Frankfurt wieder nur einen Punkt geholt haben, den aber finde ich ziemlich, ziemlich gut. Haben aber dann noch in Bochum, die natürlich ihren Abstieg verhindern wollen und dann am Ende zu Hause gegen Leverkusen am letzten Spieltag, muss man auch schauen, was von Leverkusen da noch zu erwarten ist. Also da ist noch Spannung drin, aber es ist natürlich als Bremen-Fan sehr, sehr ärgerlich, dass man diese beiden Spiele, vor allem jetzt das gegen Union, nach 2-0-Führung dann nicht in einen Sieg ummünzt. Hat mich sehr geärgert, aber was willst du machen? Ich habe dir vor ein paar Wochen hier gesagt, das ist genau die Ausgangslage, die man gerne gehabt hätte. Man hatte ein paar Spiele gewonnen gegen Teams, die man so nicht eingeplant hat und hat dann das Restprogramm gegen recht vermeintlich leichte Gegner. Und wenn du es dann halt selber nicht schaffst, dann ist es auch verdient, dass du es nicht nach Europa packst. Von daher ärgerlich, aber dann irgendwo auch konsequent.
Ja, besser, wenn man das so sagen kann, hätte ich es nicht sagen können, weil es ist echt so bitter. Ich erinnere mich noch, wie wir drüber gesprochen haben, dieses Spiel gegen Stuttgart, ich glaube von vor 4 Wochen ungefähr oder 4 Spieltagen. Das ist so dieses kleine Endspiel schon in Richtung Europa, ob man da überhaupt noch von träumen kann. Und das gewinnen die Bremer dann. Und da sagt man so, boah, jetzt haben sie es echt in der Hand. Holen dann auch noch diesen Arbeitssieg gegen Bochum. Und dann kommt dieses 0-0 gegen St. Pauli. Und ja, Union Berlin ist fairerweise natürlich seit, was sind es jetzt, 8 Spielen, glaube ich, ungeschlagen. Also die zu besiegen, ist auch gar nicht so leicht. Aber klar, wenn du eine 2-0-Führung nach, was sind es, 20 Minuten hast, da willst du natürlich eigentlich nicht mehr Punkte abgeben. Und ja, Bremen hat es in der eigenen Hand. Bremen hat immer noch Chancen. Und Bremen hat jetzt das nächste Endspiel. Du hast es genau richtig gesagt. Also diese Leipziger sind auch eine Wundertüte gerade im Weserstadion. Ich sehe die Bremer damit mindestens mal 50-50 Chancen auf einen Sieg und dann muss man halt schauen, was die Konkurrenz macht. Das ist jetzt eben die Position, in der sie sich befinden, die sie sich selber rein manövriert haben durch die Unentschieden zuletzt. Aber noch ist alles drin und ich bin gespannt. Also ich habe Bock, was das angeht, auf den Saisonendspurt. Oben an der Spitze ist ja leider schon alles entschieden, also da kommt gar keine Spannung mehr auf.
Voll hart. Dann kannst du ja jetzt jemanden mit reinnehmen, für den auch eine Entscheidung gefallen ist.
Ja, für den kommt auch gar keine Spannung mehr auf und die letzten Leistungen seines Teams haben auch jegliche Körperspannung vermissen lassen. Ralf Hasenhüttl. Entlassen worden bei den Wölfen und das muss man sagen, völlig zu Recht. Ich habe gerade gesagt, die Unioner seit 8 Spielen nicht mehr verloren, die Wolfsburger seit 8 Spielen nicht mehr gewonnen. Also wir haben schon ganz oft jetzt in den letzten Wochen über den Downfall dieser Wolfsburger Saison gesprochen.
Die kometenhafter Abstieg.
Kometenhafter Abstieg, sehr stark. Ja, die eigentlich mal ganz gut begonnen hatte oder ganz ordentlich begonnen hatte, wo man dann dachte, ja, die Wölfe haben es vom Potenzial im Kader. Und jetzt schaffen sie es auch mal so halbwegs auf dem Platz. Ist Hasenhüttl vielleicht doch der Richtige? Und dann die letzten Monate und Wochen hat man gemerkt, ach du Heilige. Also was ist denn da los? Das ist ja wirklich unter aller Sau, was sie da zum Teil auf den Platz bringen. Und jetzt eben auch gegen Dortmund wirklich chancenlos teilweise hergespielt. Das ist seit Wochen nichts. Und das ist dann nur konsequent, finde ich auch. Auch wenn es natürlich, das ist das Geschäft, das ist hart, aber nur konsequent dann auch Ralf Hasenhüttl zu entlassen, finde ich auch richtig, jetzt ihn nicht noch die Saison zu Ende machen zu lassen, weil du hast natürlich vielleicht jetzt eine Chance, also gut, entweder wenn du jetzt Interimslösung machst, finde ich, kannst du auch sagen, mach mit Hasenhüttl zu Ende, aber vielleicht, wenn du jetzt schon irgendwie jemanden Neuen im Petto hättest, soweit sind wir noch nicht, aber der dann schon vielleicht schon einmal mit dem Team auch in Kontakt kommt, bevor es in eine längere Sommerpause oder sowas geht, das wäre für mich ein logischer Schritt. Jetzt einfach nur so drauf zu reagieren, um zu zeigen, so es reicht, schwierig vielleicht dahingehend, weil Wolfsburg natürlich im Niemandsland der Tabelle steht. Aber gut, nichtsdestotrotz.
Genau, das ist ja das Problem. Also da finde ich dann auch richtig und konsequent zu sagen, dass man eben ihm nicht noch diese 2 Spiele
ja, hat. Auch also, fair, klar. Also
ich finde, dann darfst du auch ruhig mal sagen, nee, das ist so unter unseren Erwartungen, dass wir jetzt auch da dieses Zeichen mal setzen wollen. Ja, und ich fand dich einen ganz interessanten Punkt, dass du sagst, mit der Trainersuche, du hast natürlich auch jetzt vielleicht zeitlich schon ein bisschen mehr, also ein bisschen Vorsprung anderen Teams gegenüber, die dann vielleicht ab der Sommerpause sozusagen suchen oder ab Saisonende, wo vielleicht noch nicht klar ist oder wo vielleicht ein Vertrag ausläuft und so. Also das kann vielleicht ein Vorteil sein. Ich habe unter der Woche gelesen, Bo Henriksen, angeblich Kandidat in Wolfsburg, also das meinen sie ja wohl nicht ernst.
Ja, das Ding ist, das wird doch, sowas wird doch wieder passieren, Mann. Das ist doch immer wieder
ja, sehr typisch. Ja, also wenn das passiert, dann dann sinkt die Aktie von Bo Henriksen aber ganz schnell wieder.
Naja, in gewisser Weise steigt sie auch.
Weiß ich nicht.
Also, nein, im Sinne von monetär, seine Einnahmen.
Ich weiß, aber naja, auf jeden Fall, irgendwie die Saison hätte nicht mehr Wolfsburg sein können, als sie war, würde ich sagen. Also das ist wieder so richtig typisch.
Ja.
So geht es die letzten Jahre irgendwie immer. Aber so ähnlich haben wir es, glaube ich, auch vor der Saison erwartet, prognostiziert. Also, dass der Kader gut genug ist für Europa, das wird niemand bestreiten. Aber ja, typisch Wolfsburg irgendwie.
Ja, das war dann am Ende einfach zu wenig. Und ich finde auch, es war ein bisschen zu wenig von den Bochumern. Die sind mein nächster Verlierer. Und ja, man hat schon gemerkt bei diesem Spiel gegen Heidenheim, was ich angesprochen hatte schon am Freitag, da wollten beide auf Teufel komm raus keine Fehler machen. Da wollten beide erstmal auf Nummer sicher gehen, weil beide ja mit einem Unentschieden, wie es jetzt gekommen ist, nicht sicher abgestiegen sind. Das hätte nur den Bochumern passieren können, bei einer Niederlage fairerweise. Aber für die Heidenheimer war der Punkt total in Ordnung und für Bochum hatte man das Gefühl, bloß nicht irgendwie jetzt schon den Abstieg besiegeln, den eigenen. Am Ende ist es aber viel zu wenig gewesen, meiner Meinung nach. In diesem Spiel hätte Bochum für mich noch mehr All-In gehen sollen. Ich habe tatsächlich viel über dieses Spiel im Vorfeld mitbekommen, weil wir doch eine Menge über Bochum berichtet haben. Da war auch öffentliches Training und so mit irgendwie 4.000 Fans oder so im Stadion. Richtig geil. Und Dieter Hecking auch einen mega sympathischen, souveränen Eindruck auf der Pressekonferenz vorher gemacht. Auch nochmal so ein bisschen diesen Druck rausgenommen auch und gesagt, ey, es war klar, dass so ein Spiel irgendwann mal kommt. Ich habe da Bock drauf, die Mannschaft hat Bock drauf, ich vermittle ihnen das so und. Hat mir mega gefallen und imponiert. Aber gleichzeitig hat er dann auch sowas gesagt wie in Bezug darauf, ob er dann irgendwann All-In geht. Ja, muss ich mal auf das Spiel schauen und wie so der Spielverlauf ist und so weiter und so fort. Ich finde, das war unumgänglich, dass man da irgendwann nochmal so richtig draufdrücken muss auf die Tube und das auch noch früher als dann kurz vor Schluss, wenn man merkt, ja, hier steht es eben noch 0-0, weil Bochum ist jetzt in dieser Situation, selbst wenn Kiel nicht gewonnen hätte, dann hätten sie ja trotzdem aus Bochumer Sicht die nächsten beiden Spiele gewinnen müssen und auf Punktverluste der Heidenheimer hoffen müssen, um überhaupt noch die Chance zu haben. Die Ausgangslage ist jetzt genauso wie davor. Also sie haben nichts gewonnen. Auch wenn sie noch nichts verloren haben, haben sie überhaupt gar nichts gewonnen. Und ich finde, deswegen sind sie zum einen der Verlierer und zum anderen finde ich schade, dass sie da gefühlt nicht noch mehr versucht haben in diesem Spiel.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde, man hat es dann am Ende, so die letzten 15, hat man dann schon gesehen, okay, sie wissen eigentlich, jetzt müssen wir noch mal
genau, ein bisschen draufgehen. Genau, eigentlich wissen sie es, aber wieso denn erst da? So dann meinetwegen mach's ab der Halbzeit oder so, aber eigentlich musst du doch da von Anfang an und dann selbst, scheiße, wenn du 3-0 verlierst oder so, weil du zu offensiv warst und es vorne nicht gebacken bekommen hast, dann bist du halt einen Spieltag früher abgestiegen, aber hast es wenigstens noch versucht.
Ich glaube halt dieses, man weiß, man kann mit einem Gegentor, wenn es dann das einzige bleibt, kann man absteigen, ist halt einfach eine mächtige Gefühlslage und dann vertagt man das lieber, als auch wenn man sich es irgendwie dann vielleicht mit ein bisschen Abstand anschaut, wenn man weiß, dass es nicht wirklich einen weiterbringt.
Absolut.
Dann vertagt man es lieber an dem Tag noch. Ja, also, aber ich verstehe, was du meinst. Genau. Ich finde auch total wichtig, hast du, glaube ich, auch eben gesagt, die Tordifferenz von Heidenheim zum Beispiel jetzt auf dem Relegationsplatz und den Bochumern, da sind die Heidenheimer 6 Tore besser und 4 Punkte. Das heißt, auch wenn die Heidenheimer eins ihrer Spiele quasi verlieren und Bochum unentschieden spielt und dann Bochum eben gewinnt und Heidenheim verliert, dann sehe ich Bochum halt nicht mit 6 Toren Unterschied gewinnen. Also Bochum, wie du gesagt hast, muss beide gewinnen und Heidenheim darf keins gewinnen. Und das ist halt, ja, schon eher unwahrscheinlich. Aber wer weiß. Also vielleicht reicht es ja irgendwie noch. Wir haben gesagt, die Kieler haben ein ziemlich hartes Restprogramm. Jetzt natürlich die Bochumer zu Hause gegen Mainz, die natürlich auch noch im Europa spielen. Also das ist halt jetzt auch kein Geschenk. Deswegen, ja, mal sehen. Gut, dann habe ich noch einen zweiten Verlierer und dabei bleibt es dann auch. Denn ich habe da wieder ein bisschen was gebündelt. und beziehe mich da nochmal so ein bisschen auf meine Siege auch schon, denn ich habe aufgeschrieben die Unentschiedenen, denn da gibt es einfach viele Teams, die dieses Wochenende weder gewonnen noch verloren haben und da sind für mich dann eigentlich fast nur Verlierer dabei, zum einen, weil vielleicht ein Punkt zu wenig war aus den Spielen, wie zum Beispiel die Bremer, die ich schon genannt habe, oder auch ja, die Frankfurter und die Mainzer, kann man eigentlich beide mit reinnehmen. Mainz hat wirklich ein Top-Spiel gemacht. Frankfurt hätte die Champions-League-Teilnahme fix machen können mit einem Sieg. Auch das ist ihnen nicht gelungen. Auch da hatten sie Chancen für. Und Hoffenheim, Gladbach kann man beide mit reinnehmen. Beide so ein bisschen jeweils Momentumsphasen gehabt, wo man sagt, okay, jetzt gewinnen sie das Spiel. Und trotzdem stehen fast alle dieser Teams, also wenn man jetzt mal die Gladbacher, die Hoffenheimer, Union mit reinzählt, stehen irgendwie dann da. Und eigentlich ist der Ausgang des Spiels nicht so wichtig gewesen, denn irgendwie auch deswegen unentschieden, weil sie halt weder unten noch oben so richtig noch mitmachen. Und deswegen gab es für mich einfach nicht viele konkrete Verlierer diesen Spieltag, sondern also die paar, die haben wir auf jeden Fall genannt. Und der Rest ist dann halt, also ich glaube gerade für zum Beispiel so ein Gladbach, für so ein Hoffenheim ist es einfach, da hättest du ganz gerne nochmal so ein Highlight zum Ende und nicht mal das ist dir gegönnt, dann kriegst du da trotzdem nur einen Punkt raus aus so einem Spiel mit 8 Toren. Und tabellarisch ist da halt eben eh nicht mehr viel zu holen. Weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu streng ist von mir, aber so bin ich da verblieben.
Ja, wenn man sich was hinkonstruieren will, kann man natürlich sagen, Frankfurt in der Theorie ein kleiner Verlierer, weil mit einem Sieg hätten sie die Champions League zu 100% festmachen können, also die Champions League-Qualifikation. Die sollte ihnen aber auch so wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen sein. Genauso wie zum Beispiel jetzt Leipzig, könnte man natürlich auch nochmal sagen, sind als deutlicher Verlierer aus dem Spieltag gegangen. Am Ende steht ein 3-3 gegen die Bayern, was erstmal okay wirkt, aber Dortmund eben vorbeigezogen, Freiburg weiterhin vor ihnen, also in Leipzig nach wie vor besteht die Möglichkeit, jetzt wenn sie gegen Bremen zum Beispiel verlieren, was ja im Bereich des Möglichen ist, dass wirklich komplett die europäischen Plätze verloren werden. Also da haben wir schon drüber gesprochen, wenn das passiert, das wäre der Super-GAU bei RB, also boah, da gibt es schon ein paar noch, aber ich verstehe genau, was du meinst und die meisten haben wir auch, wie gesagt, schon abgegrast, deswegen komplett richtig, die Unentschiedenen da noch mit reinzunehmen. Sowohl Leverkusen ärgert sich ja über das Unentschieden, weil sie damit die Bayern zum Meister gemacht haben. Mann. Und die Freiburger hätten natürlich mit den 3 Punkten da ein Ausrufezeichen in Richtung Champions League setzen können. Also fasst es eigentlich perfekt zusammen. Kein einziger Verein an diesem Wochenende war, glaube ich, mit seinem Unentschieden wirklich zufrieden.
Ja. Dann machen wir nochmal Nachrichten, würde ich sagen, und schauen nochmal auf die internationalen Wettbewerbe, die jetzt in der vergangenen Woche waren und uns jetzt auch wieder bevorstehen. Making News. Und da legen wir los, würde ich sagen, mit der Champions League. Keine Sorge, ihr Conference League Ultras, diese Woche kommt ihr auch auf eure Kosten. Aber wir legen natürlich los mit der Königsklasse. Anton, welches Spiel hat es dir mehr angetan? Die Pariser, die da knapp 1-0 gewinnen bei Arsenal oder dieses wilde 3-3 von Barca gegen Inter?
Das ist echt schwer, da muss ich überlegen. Nein, also dieses 3-3 Barca gegen Inter, ich finde, das war eins der geilsten Fußballspiele der jüngeren Vergangenheit. Es hat so unfassbar Bock gemacht, das zu schauen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch nie damit gerechnet, dass es so ausgeht. Ich war der festen Überzeugung, dass Barcelona Inter da eiskalt abserviert, sage ich mal so. Weil ich finde auch immer noch zum Beispiel, dass die Bayern gegen Inter fast über die komplette Spielzeit, über 2 Spiele, das bessere Team waren, nur am Ende nicht abgezockt genug waren. Und auch wenn Barca viele junge Spieler in ihren Reihen hat, dachte ich, sie sind einfach noch viel abgezockter. Aber was ich nicht bedacht habe, ist, dass Inter auch verdammt abgezockt ist. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie die da aus wenigen Chancen so viel rausgeholt haben. Traumtore am Fließband, also wirklich erst die Hacke, dann so ein halber Fallrückzieher, dann Lamine Yamal, dieser Traumschlenzer. Also das Spiel hatte wirklich alles. Und da sind wir auch wieder bei einem deiner Gewinner, nämlich der neutrale Zuschauer. Der kam da mal richtig auf seine Kosten. Und jetzt bin ich sehr gespannt für das Rückspiel. Vielleicht kannst du ja nochmal Arsenal Paris erstmal das Hinspiel mit reinnehmen.
Ja, fand ich auch sehr, sehr interessant. Ich fand generell, haben wir auch vorher, glaube ich, gesagt, dass das einfach sehr offen ist irgendwie. Alles vier sind irgendwie Teams, die entweder noch nie oder schon lange nicht mehr die Champions League gewonnen haben und irgendwie viele spannende, sehr junge Teams. Inter, ja, vielleicht ein bisschen mit Abstrichen, die haben schon auch sehr viel Erfahrung drin. Und genauso war es eben auch bei diesem Spiel. Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, wem ich da so richtig diese Favoritenrolle zuschiebe. Trotzdem hatte ich, glaube ich, auch gesagt nach den Viertelfinals, dass für mich Paris eigentlich fast so ein heimlicher Hauptfavorit ist, weil ich die einfach so stark finde und die gefühlt so eine Einheit geworden sind, obwohl ja da immer noch sehr viele individuelle Künstler drin sind. Trotzdem funktioniert das gut zusammen und Dembélé dann auch mit einem richtig schönen Tor die Pariser in Führung gebracht. Und das ist dann auch so ein bisschen vielleicht diese Abgezocktheit, dass sie dann so ein Spiel dann einfach 1-0 gewinnen. Also klar, sie haben ein bisschen Glück, ein Tor wurde aberkannt von Arsenal, aber sonst haben sie wirklich eine gute Partie gespielt, wie ich fand, auch wenn natürlich Arsenal zu Chancen kam, aber da dann auswärts mit einem 1-0 rauszugehen, ist einfach sehr, sehr stark. Und in Paris, ehrlich gesagt, sehe ich die jetzt nicht nochmal wirklich wackeln. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, fällt mir auch schwer, daran noch zu glauben. Ich würde es Arsenal komplett gönnen. Ich hoffe irgendwie, dass es einfach nur noch mal so ein bisschen Spannung bringt, das Spiel. Ich meine, Arsenal hat jetzt gezeigt, was in ihnen steckt gegen Real.
Absolut.
In der Liga auch so ein bisschen der Spannungsabfall zuletzt jetzt. Klar, da ist die Entscheidung über die Meisterschaft schon gefallen. Aber es kann eben jetzt auch für Arsenal, wenn sie da rausfliegen gegen Paris, dann ist innerhalb von kürzester Zeit aus einem absoluten Hoch mit diesem brillanten Sieg gegen Real in zwei Spielen so ein komplettes Tief geworden und die ganze Saison ist eigentlich so, na, wir waren jetzt nicht so schlecht, aber irgendwie hat es auch nicht so wirklich was gebracht. So. Das wäre natürlich hart, aber gegen dieses Paris fällt es mir momentan auch schwer, daran zu glauben, dass sie dann eben auswärts das wirklich nochmal rumreißen können. Ich bin da sehr, sehr gespannt. Gilt übrigens für beide Spiele. Also ich könnte jetzt auch nach dem Hinspiel nicht sagen, wer bei Barca gegen Inter weiterkommt. Also für mich immer noch Barca der Favorit. Also was Jamal da zum Beispiel auch gemacht hat im Hinspiel, also wenn der auftritt, das ist einfach nur noch unfassbar. Aber Inter zu Hause, ja, da wissen wir ja, ne, aus dem Viertelfinals, das ist auch nicht so leicht da zu bestehen.
Ja.
Muss man mal schauen. Also es werden, glaube ich, zwei Megaspiele.
Absolut, fand ich witzig, wir hatten bei uns bei der Vorberichterstattung bei Barca gegen Inter noch so, ja, wurde so als kleine Schwäche rausgearbeitet bei Barcelona, die Standards oder gerade Ecken verteidigen und dann wurde halt eben eine dieser beiden Ecken von Inter aus dem Rückspiel gegen Bayern gezeigt und ja, das ist natürlich auch deren Stärke und es stimmt natürlich, aber manchmal denke ich mir dann auch bei diesen Analysen, okay, ist vielleicht auch so ein bisschen nach Strohhalm gegriffen, ist da jetzt wirklich so viel dran, ist das wirklich so repräsentativ und dann schießen sie halt wirklich wieder zwei Eckentore. Also das ist schon einfach verrückt, wie das dann wirklich immer wieder funktioniert und wie du als Gegner ja auch irgendwie weißt, dass es eine Stärke ist von Inter und dass sie in so einem Spiel dich jetzt nicht mit 70% Ballbesitz dominieren werden, sondern dass das die Szenen sind, in denen sie dir wehtun können und wollen. Und dass man es dann trotzdem nicht verteidigen kann. Ich meine, so ein Dumfries ist halt auch, was das für ein Athlet ist, der Typ. Also der fliegt da durch die Luft und macht die Dinger da akrobatisch teilweise rein. Echt brutal. Und dann auch geil, weiß nicht, ob du es gesehen hast, vielleicht in den sozialen Medien, Lamine Yamals Vater in der Crowd wurde da gezeigt und der sah aus wie 25. Also das ist so verrückt. Nee, einfach, wenn man den siehst du, diesen Typen, und er hat halt extrem gejubelt, war auch, glaube ich, im Stehblock da, ist völlig abgegangen und dann denkt man sich so, der Typ, also er könnte da zumindest so, wenn man sein Gesicht sieht, selber auf dem Platz stehen vom Alter und ist dann der Vater. Also verrückt, aber irgendwie zeigt dann halt nochmal, wie weit Malta schon ist für dieses junge Alter. Aber ja, interessant und ein Spiel, das auf jeden Fall Bock gemacht hat und ein cooles Rückspiel verspricht, würde ich sagen.
Das denke ich auch, ja. Dann lass uns doch gerne nochmal in Richtung Europa League schauen, da ist etwas passiert, was mich irgendwie fast schon ärgert.
Jupp, bin ich bei dir.
Also das kann es doch nicht sein. Tottenham gewinnt 3-1 gegen Bodø Glimt und United gewinnt 3-0 in Bilbao. Das ist leider irgendwie ein Armutszeugnis. Das sind Platz 16 und Platz 15 der Premier League. Und die, klar, Bodø Glimt ist so ein bisschen die Überraschungsmannschaft. Damit konnte man so ein bisschen rechnen, dass Tottenham dann natürlich trotzdem Favorit ist. Aber dass Bilbao so untergeht, ja, auch mit einer roten Karte und sowas. Aber boah, diese Manchester United-Saison ist unter aller Sau, unlängst wieder verloren, übrigens auch gegen Brentford jetzt in der Liga.
Ja. Ja.
Aber sie hauen dann mal eben dieses 3-0 gegen Athletic Bilbao raus, die natürlich doppelt motiviert waren, weil sie die Chance auf das Finale daheim haben, wie die Bayern. Das war sehr perfekt bayerisch ausgesprochen von mir, gern geschehen. Und
Daho-Arm.
Und jetzt ist das aber in ganz weite Ferne gerückt mit dieser 0-2-Niederlage. Und das ärgert mich, Mann. Ich will zum einen kein rein englisches Finale in der Europa League und zum anderen, die beiden Mannschaften haben sich irgendwie nicht verdient in meinem Kopf. Auch wenn sie es sich jetzt mit diesen Leistungen verdient hätten. Aber es nervt irgendwie so.
Ja. Es ist wirklich 15 gegen 16 der Premier League. Sind da jetzt favorisiert aufs Finale. Ja, lass uns zur Conference League gehen. Da gibt es auch ein englisches Team, das aber, muss man auch sagen, diese Saison einfach schon ziemlich dominiert. Und das ist Chelsea, die sich gegen Djurgårdens, gegen diese schwedische Mannschaft durchgesetzt haben im Hinspiel. Auswärts 4-1 gewonnen. Da ist, glaube ich, dann alles durch. Und dann noch ein sehr interessantes Spiel, zwei Teams, die echt Spaß machen dieses Jahr, auch Real Betis gegen Fiorentina, 2-1 für Sevilla, da im Hinspiel. Antony, der wirklich, also der Wiedergeborene gefühlt,
ja,
das ist
Gott.
Ja unfassbar. Gestern Abend auch gab es noch ein Spiel von Betis Sevilla, wo er da wirklich in der Nachspielzeit ein Ding aus dem Fußgelenk in den Winkel rohrt, also was bei dem los ist mittlerweile. Also ich habe auch gehört, die haben schon irgendwie Spaß gemacht. Isco hat gesagt, man muss ihn zur Not kidnappen, dass er nicht wieder zurückgeht nach seiner Leihe. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendein anderer Spieler hat gesagt, er bringt das Auto und irgendwie entführt ihn damit oder sowas. Also die machen auf jeden Fall schon Späße.
Joaquin.
Die wollen ihn auf jeden Fall halten, denn der ist da wirklich sowas von eingeschlagen. Irgendwie auch ganz schön, dass er nicht so zum kompletten Meme irgendwie dabei bleibt, sondern dass er auch nochmal seine Klasse zeigen kann. Und die Fiorentina auch, finde ich, ein cooles Team dieses Jahr. Haben echt schon Spaß gemacht mit Moise Kean, mit dem italienischen Stürmer, der einfach auch eine Wahnsinnssaison spielt. Also das ist noch nicht durch. Also da geht es jetzt eben nach Florenz dann zum Rückspiel. Aber ich denke, hast du da eine Tendenz? Und sonst, wie siehst du Chelsea? Sind die der Hauptfavorit?
Also ich glaube, jeder, der gegen Antony wettet, ist nicht richtig gewickelt. wahrscheinlich jetzt auch momentan einer der Favoriten auf dem Ballon d'Or.
Ja,
nein,
ja.
Aber macht wirklich Bock bei Betis und dann mit Isco und so. Das ist wirklich eine verrückte Truppe. Auf der anderen Seite natürlich Robin Gosens, kann man aus deutscher Sicht vielleicht noch so ein bisschen mit anführen.
Ja.
Bei Florenz, also wäre auch cool für ihn. Ich glaube, am Ende geht der Titel eh an Chelsea. Also das ist schon die wahrscheinlichste Variante. Wobei wirklich Betis und Florenz, das sind so zwei Mannschaften, die können dann auch plötzlich wieder, ne, die können dann so ein bisschen aufstänkern.
Ja, in einem Spiel halt auch gerade.
Genau, man erinnere sich auch mal an, wo bin ich denn gerade falsch abgebogen?
Du warst so im Kreisel und hast die Ausfahrt nicht genommen. Bist einfach so die ganze Zeit im Kreisel gefahren.
Ja, das Europa-League-Finale zwischen Atalanta und Leverkusen, wo auch, ja gut, alle deutschen Fans haben wir ja mal drüber gesprochen, auch mit Mario Rika zum Beispiel, dann gesagt haben, ja, Leverkusen wird das Ding ja safe holen, wenn man eben nur in Deutschland viel gesehen hat, wie stark Leverkusen ist. Aber so ein Atalanta, auch ein Fiorentina auf dem Niveau der Conference League, das sind so Mannschaften, die können alle anderen Mannschaften der Welt gefühlt ärgern.
Ja.
Deshalb, ich bin sehr gespannt, wie die Rückspiele ausgehen. Betis, klar, mit dem 2-1 im Rücken minimal favorisiert aufs Finale, aber da ist noch alles drin und dann wird eben der Gegner von Chelsea gesucht. Und da muss man dann irgendwie den Top-Tag erwischen und dann mal schauen, wo es hinführt.
Wo es hinführt, müsste man jetzt eigentlich sagen, für das Meme. Ja, das wird auf jeden Fall interessant. Und dann würde ich sagen, haben wir schon einige Top-Teams jetzt aus Europa angesprochen, wollen aber noch mal so ein bisschen in die Ligen gucken. Wie sieht's da aus? Wer ist schon Meister? Wo ist es noch spannend? Wer ist vielleicht sogar schon abgestiegen? Und das geht natürlich nur mit einem kühlen Getränk in der Hand.
Die dritte Halbzeit ist mir eh die liebste.
Ja, Anton, wo legen wir los? Vielleicht die Premier League, die hat, würde ich sagen, die ein oder andere Entscheidung schon getroffen. Von daher gibt es da vielleicht nicht so viel zu erzählen. Was ist für dich eine Storyline, eine Sache, auf die du jetzt noch achtest in den letzten drei Spielen der Premier League-Saison?
Ja, ganz klar natürlich der Kampf um die Champions League-Plätze. Denn das ist so ziemlich das Einzige, was noch spannend ist. Liverpool unfassbar souverän Meister geworden. Da gab es tolle Feierbilder zuletzt nach diesem ja auch überzeugenden und schönen Sieg gegen Tottenham. Genau so hätte es sein können bei den Bayern. Genau so, Mann. Was macht man stattdessen? Abgeschottet im Käfig. Naja, ich drifte wieder ab. Zum anderen stehen auch schon alle Absteiger fest. Da gab es unter anderem mit Southampton den frühesten Absteiger der Premier League-Geschichte. Also das ist wirklich Wahnsinn, die haben jetzt immer noch nach 35 Spieltagen 11 Punkte. Das ist wirklich verrückt, also boah.
Da gab's diese legendäre Szene vor ein paar Wochen von Martin Tyler, vom legendären englischen Fußballkommentator. Und dann wurde irgendwie Rishi Sunak gezeigt, der ehemalige britische Premierminister, der bekennender Southampton-Fan ist. Und dann wurde er so im Publikum gezeigt, Southampton lag in dem Spiel auch schon hinten. Und dann Martin Tyler so: "He got relegated last year. His club is probably following him in the summer." Fand ich auch richtig hart, aber irgendwie ganz geil auch.
Ist stark auch irgendwo, ja. Ja, auch generell interessant, dass alle Aufsteiger direkt wieder runtergegangen sind. Also Ipswich und Leicester, genauso ja, wie Southampton. Bei Leicester natürlich noch die etwas traurige Geschichte, dass Jamie Vardy den Verein verlassen wird. Ist einfach die größte Legende, die Leicester jemals hatte. Nicht zuletzt wegen dieser Wahnsinns-Meistersaison. Und dann gab es auch diese geile Szene zuletzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wo der Schiedsrichter getroffen am Boden liegt und Jamie Vardy läuft rüber und schnappt sich die Pfeife von ihm und pfeift, damit das Spiel unterbrochen ist. Also so ein Typ, der wird auf jeden Fall fehlen. Wer weiß, vielleicht wechselt er ja nochmal zu irgendeinem Premier League Club, wahrscheinlich eher nicht. Er meinte aber ja, glaube ich, dass er die Karriere offiziell noch nicht beendet. Naja, vielleicht nochmal abcashen irgendwo, aber das sei mal dahingestellt. Liverpool also Meister und der Champions League-Kampf um die Champions League-Plätze ist eben noch sehr, sehr spannend. Also Man City da gerade noch leicht vorne, aber sowohl Newcastle, Chelsea, Nottingham, Aston Villa, die sind alle da noch mit dabei. Deshalb, da muss man auf jeden Fall noch drauf gucken. Und dieses Armutszeugnis hatten wir eben auch schon angesprochen. United auf Platz 15, Tottenham auf Platz 16, die also im Europa-League-Finale. Natürlich auch nochmal eine wirklich bescheuerte Geschichte. Da ist Mathys Tel jetzt doch kurz davor, einen internationalen Titel zu gewinnen. Vor Harry Kane als Ersatz von Harry Kane bei Tottenham. Das wäre wirklich die komplett merkwürdigste Geschichte überhaupt. Aber hey, immerhin sind die Bayern Meister. Toll.
Der Fußballgott hat Humor, ist doch auch was. Ja, dann gehen wir mal nach Spanien, denn da steht jetzt auch wirklich ein absolutes Highlight an. Denn wir haben am Sonntag Barca gegen Real im La Liga Clásico. Und das wird wahrscheinlich, könnte schon eine Entscheidung sein in der Meisterschaft, könnte sie noch vertagen, könnte alles noch mal ein bisschen spannender machen. Denn da ist Barca mit 4 Punkten vorne vor Real auf Platz 2. Die Katalanen haben aber auch mehr als 20 Tore mehr geschossen. Das bedeutet, auch da sind es eigentlich 5 Punkte. Also ja, noch 4 Spiele. Das ist also wirklich ein Pflichtsieg für Real. Sonst ist das eigentlich durch. Aber wen siehst du vorne? Glaubst du, Barcelona kann man noch irgendwie stoppen? Oder eher nicht, so wie es bei Real auch gerade läuft?
Also man muss aufgrund dieser Saison Barca vorne sehen. Die haben, glaube ich, alle Spiele gegen Real gewonnen. Zuletzt ja auch das Copa del Rey-Finale in der Verlängerung. Ich finde die Ansetzung irgendwie so lustig. Also das ist wahrscheinlich so das größte Fußballspiel auf der Welt gefühlt. Die Barca gegen Real. Das ist so an einem Sonntagnachmittag zwischen Leganés gegen Espanyol und danach kommt noch Atletico gegen Deportivo und Betis Sevilla gegen Osasuna.
Also 16.15 Uhr Anstoßzeit, so. Also mehr random geht auch.
Genau, genau. Also es wäre so, als wenn jetzt Bayern-Dortmund Sonntag 15.30 wäre und danach noch Heidenheim gegen St. Pauli oder so wäre. Also ja, ist ein bisschen merkwürdig. Ist natürlich so halb der, also nicht nur halb, sondern es ist einfach der Europa League geschuldet und der Champions League. Also Barca spielt dann ja in der Champions League und Athletic Bilbao und Sevilla spielen ja noch Europa League und Conference League, deswegen spielen die dann noch nach Barcelona, aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig. Naja, wir driften ein bisschen ab, der Spielplan in Spanien sollte jetzt hier nicht Thema sein, zumindest nur indirekt, weil eben dieses Spiel ansteht. Und wenn Barca das gewinnt, dann sind sie auf 7 Punkte weg bei noch 3 Spielen, dann wäre das Ding gegessen. Also es ist eine Riesenchance für Real. Barcelona bisher die Mannschaft des Jahres in Spanien. Alles gewonnen, Supercopa, jetzt Copa del Rey. Also die haben auch noch die Chance auf das Quadruple mit Hansi Flick. Ja. Das wäre natürlich eine Wahnsinnsstory, wenn er das wirklich packen sollte.
Ja, vielleicht dann noch kurz Atletico, relativ sicher auf Platz 3. Da sollte die Champions League-Qualifikation eigentlich auch so gut wie durch sein. Bilbao 4, Villarreal 5, Betis Sevilla 6. Das sind eigentlich so die Teams, die noch um die 5 Champions League-Plätze spielen. Und sonst Absteiger. Da gibt es einen ähnlichen Absteiger wie Southampton. Valladolid da schon mit 16 Punkten sehr weit abgeschlagen. Las Palmas, auch Girona, sehr interessant, letztes Jahr noch sich für die Champions League qualifiziert, jetzt ja, kurz vor den Abstiegsrängen, also die haben wirklich eine grauen Saison gespielt, haben jetzt noch ein Nachholspiel heute gegen Mallorca am Montagabend, also da können sie vielleicht sich nochmal so ein bisschen Luft verschaffen, aber das auch interessant, wie krass die da dann durchgereicht wurden, sicher auch ein paar Spieler verloren, die wichtig waren, aber das ist schon heftig.
Ja, es ist ein ähnliches Phänomen, wie wir es auch aus Deutschland kennen. Für mich auch ganz interessant, Sevilla auch noch im Abstiegskampf mit drin. Jetzt durch ein gerade so erkämpftes Unentschieden gegen Leganés, einen der beiden, also der vorletzte Platz, noch so ein bisschen den Abstand gesichert zu den Abstiegsrängen. Das sind jetzt noch 6 Punkte, aber die kommen auch nicht richtig in Schwung. Also auch da so ein bisschen eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer mal wieder auch international Erfolge gefeiert hat und auch sonst immer relativ weit oben in der Liga anzusiedeln war. Zuletzt auch noch Spielstätte von Sergio Ramos zum Beispiel und sowas. Also ja, da läuft es auch dieses Jahr überhaupt gar nicht zusammen. Und ja, so die internationalen Plätze, da sind wieder die alten Bekannten auch, Villarreal, Betis Sevilla, die schauen da gerade noch so, wer schafft's in Richtung Champions League, wer muss sich mit der Europa League begnügen. Also macht schon auch Spaß, macht auf jeden Fall Spaß, diese Liga.
Ja, ganz kurz noch zu Sevilla, die haben die letzten 3 Jahre tatsächlich, also wenn man diese inkludiert, Probleme. Also das,
ja, stimmt,
das
also klar.
Schon das interessant waren. Ja.
Die sind so ein bisschen abgerutscht auf jeden Fall.
Zwischen 2019 und 22 dreimal Platz 4 und danach 11., 13., 15. Also da, das ist auch ein ganz krasser Abstieg dieses Vereins. Und ja, wie auch immer man sich da so runter manövriert hat, da war ja auch echt immer, gerade in der Europa League, war eigentlich mit Sevilla zu rechnen. Und das müsste man auch studieren, diesen Downfall eigentlich. Naja. Gut, in Frankreich gibt es, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Meister steht da schon eine Weile fest.
Genau, außer, also das ist das Einzige, was ich da noch sagen wollen würde, Paris hatte die Chance, es Leverkusen gleich zu tun und eine ungeschlagene Saison zu haben und haben jetzt einfach die letzten beiden Spiele verloren. Das ist natürlich auch irgendwie ein starkes Stück, sage ich mal. Aber ja gut, das ist wirklich auch die größte Schlagzeile, die diese Liga gerade bietet.
Ja, sonst so die europäischen Plätze noch sehr, sehr umkämpft. Ah, zwischen stimmt, das zwei ist schon cool. Marseille und Straßburg auf Platz 6 sind nur 2 Punkte. Also da kann sich noch viel ändern, wer dann eben Champions League spielt, wer in die Quali muss, wer Europa League, wer Conference League. Da geht noch einiges. Lyon auch wieder oben mit dabei, zumindest auf Platz 7 noch in Reichweite. Das auch ganz interessant. Und eine Sache, die ich noch erzählen wollte, hatte ich dir vorhin schon vor der Folge gesagt. Ist jetzt vielleicht keine Top-Liga, aber ein unfassbar spannendes Saisonfinale. In Portugal haben wir Sporting und Benfica punktgleich an der Tabellenspitze. Sporting 3 Tore besser. Und das auch nur, weil Sporting am Sonntagabend spät noch in der Nachspielzeit 2-1 gewonnen hat in der 93. Minute gegen einen Abstiegskandidaten. Und dadurch eben wieder punktgleich geworden sind mit Benfica. Und wer trifft nächstes Wochenende aufeinander? Benfica und Sporting. Bei Benfica im Stadion, also das wird richtig, richtig spannend. Nächsten Samstag ist es, glaube ich, genau 19 Uhr. Benfica gegen Sporting, also das dann schon so ein bisschen die Vorentscheidung. Der vorletzte Spieltag. Und die beiden spielen dann tatsächlich auch am Saisonende nochmal im Pokalfinale gegeneinander. Also die können sich, glaube ich, gar nicht mehr sehen nach der Saison. Da wird echt interessant sein, ob sich vielleicht dann so Meisterschaft und Pokal, ob man die sich so ein bisschen aufteilt oder ob eine Mannschaft es schafft, sich beide zu sichern. Das auf jeden Fall noch sehr dramatisch.
Das ist schon Wahnsinn. Also da wird Lissabon auf jeden Fall mal richtig brennen, im positiven Sinne. Nicht abfackeln, sondern da wird es richtig, richtig rund gehen. Also besser geht es ja eigentlich nicht. Das wäre ja so, als wenn Bayern gegen 1860, keine Ahnung, im Meisterschaftskampf wären und dann später noch DFB-Pokalfinale. Also das,
das ist schon krass.
Ist etwas weiter weg, aber gut. Dann lass uns vielleicht noch einmal schnell auf Italien schauen. Die wahrscheinlich mit spannendste Liga momentan, zusammen mit Spanien, weil da jetzt eben auch noch das Klassiko ansteht. Aber da hat Inter Mailand sich nach dem, sie haben scheinbar irgendeinen Deal mit dem Teufel gemacht, dass sie gegen Bayern weiterkommen und mussten dafür jetzt in der Liga Punkte liegen lassen. Also ja, auch quasi selber aus der Hand gegeben, zuletzt mit Niederlagen gegen Rom und gegen im Derby auch gegen AC Mailand. Wobei das war in der Coppa Italia, gegen Bologna war, glaube ich, in der Liga, ne? Also da hatten sie plötzlich so eine Serie an Niederlagen. Aus dem Nichts hätte man fast meinen können, weil ja zum Beispiel auch gegen Bologna war es in Überzahl, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Und auch sonst, also man hatte nicht das Gefühl, dass Inter irgendwie an Konstanz verlieren würde. Im Gegenteil, natürlich durch dieses Weiterkommen gegen die Bayern dachte man, jetzt haben sie nochmal ein absolutes Hoch und dann plötzlich brechen die da zeitweise so ein und mussten jetzt eben Platz 1 an den SSC Neapel abtreten und die haben es jetzt eben in der eigenen Hand. Und für Inter ist jetzt Hoffen angesagt. Und ich glaube, war das in Italien so, dass bei Punktgleichheit am Ende der Saison ein Entscheidungsspiel gemacht wird? Kann das sein? Ja, ne?
Ja.
Also nichts mit Torverhältnis und Co. Also das könnte noch ganz, ganz spannend werden da.
Ja, absolut. Also Neapel irgendwie immer so da gewesen. Unter Conte ist das auch wieder wirklich so ein typischer Conte-Fußball. Also die letzten Spiele 1-0, 2-0, 1-0. Also das sind immer so Spiele, da kommst du irgendwie nicht, kriegst sie nicht geknackt, die Defensive. Und vorne machen sie dann gerade genug. Wieder Lukaku unter Conte auf Meisterkurs. Wie schon bei Inter vor ein paar Jahren. Das ist echt Wahnsinn.
Und bei Chelsea? Lukaku. Nee, da war er nicht dabei, oder?
Kann sogar sein. Kann sogar gut sein.
Ich glaube, Lukaku ist mit Chelsea nie Meister geworden, aber ich weiß es gerade nicht genau.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr krass und sehr spannend, dass irgendwie Neapel da jetzt wieder auf Meisterkurs ist nach 2 Jahren. Auch, wen ich da nochmal hervorheben will, Scott McTominay. Also der Typ ist wirklich so ein Brett, Alter. Das ist so eine Maschine. Also so ein physisches Monster da im Mittelfeld und wie torgefährlich der ist. Er macht so viele Tore als zentraler Mittelfeldspieler. Fand ich irgendwie eh witzig. Er und Billy Gilmour, da zwei Schotten wechseln nach Neapel. Das ist irgendwie so, fängt eigentlich ein Witz an in der Regel. Aber die beiden jetzt scheinbar stehen vor der Meisterschaft. Also sind noch drei Spiele, aber Inter, ja, wie gesagt, jetzt so ein bisschen geschwächelt. Und Neapel ist halt einfach so ein Team, das in der Regel sich da nicht noch sowas nehmen lässt. Noch gegen Genua, Parma und Cagliari, das sind halt jetzt auch keine Teams, die da noch irgendwie um was Positives mitspielen. Deswegen, ich glaube, ich würde da auf Neapel setzen.
Sieht inzwischen echt so aus. Und hätte ich vor ein paar Wochen auch nicht gedacht. Dass, aber keine Ahnung, Conte auch wirklich ein Phänomen. Ne? Das ist so krass.
Ja.
Ist seit Beginn dieser Saison Trainer, oder?
Ja.
Genau.
Ja.
Und der hat ja zum Beispiel auch schon in seiner Debütsaison damals mit Chelsea den Titel geholt. Jetzt also kurz davor, in der Debütsaison mit Neapel den Titel zu holen.
Wäre, glaube ich, sein fünfter Serie A-Meistertitel als Trainer.
Das also ist schon krass. Auch krass. Das ist ja schon richtig,
auch
richtig
fünf
krass
als Spieler geholt.
Ja,
ja, eine Sache noch, die ich richtig cool finde. Die Roma, so ein bisschen der Wiederaufstieg der Roma unter Claudio Ranieri, der ja eigentlich schon im Ruhestand war und dann, so ich glaube, Ende November da noch zurückgeholt wurde und wieder Cheftrainer der Roma werden sollte, nachdem man da zwei Trainer eigentlich gefeuert hatte. Und die Roma da Anfang Dezember mit Platz 15, kurz vor den Abstiegsplätzen, sah wirklich gar nicht gut aus. Und seitdem sind die wirklich sowas von on fire, sind jetzt auf Platz 5 am Lazio überholt, jetzt eben auch gerade bei Inter gewonnen 1-0. Also die sind sogar noch theoretisch auf Tuchfühlung für die Champions League. Und das natürlich nach diesem Saisonstart schon sehr, sehr krass. Aber freut mich sehr, haben irgendwie eine coole Mannschaft. Und wenn Ranieri die da nochmal in die Champions League führen sollte, obwohl er eigentlich gar nicht geplant hatte, nochmal zu trainieren, das wäre schon irgendwie cool.
Ja, mega coole Story. Schade, dass sie damals gegen Bilbao da so bitter aus der Euroleague rausgeflogen sind mit Hummels Rot inklusive.
Ja.
Aber ja, also klar, als ich glaube, wenn man so ungefähr unser Alter hat, da freut man sich immer, wenn so Vereine wie AS Rom, AC Milan, Lazio und sowas da irgendwie noch ein bisschen was reißen, weil das irgendwie so die Kindheit war, in der man italienischen Fußball gesehen hat. Und da waren die eben ganz weit oben mit dabei. Natürlich eben auch Inter und Juve und Co. Aber das ist immer wieder schön zu sehen. Und gerade mit Ranieri jetzt und mit ein bisschen deutscher Brille, mit Hummels, der jetzt nicht so viel spielt, aber halt immer noch Teil des Teams ist, ja, ist das natürlich ganz cool, dass das da wieder so bergauf geht.
Wollen wir dem HSV noch eine Plattform bieten, Anton? Oder nicht?
Lass uns das auf nächste Woche verschieben, oder? Also irgendwann.
Vielleicht passiert ja was am Wochenende.
Genau, also da ist natürlich auch eine ganze Menge drin. Aber da ist auch so viel passiert. Jetzt sind Struber und Keller bei Köln gefeuert.
Mhm. Ja.
Boah, bis wir das alles aufgearbeitet haben. Also, dann lass uns schauen, was nächste Woche passiert. Und dann vielleicht können wir ja schon über mögliche Aufsteiger sprechen. Und dann wäre auch der HSV endlich mal wieder Thema hier bei uns.
In dem Fall wäre ich natürlich nicht in der Folge dabei, das ist natürlich klar.
Naja, aber komm, dann so ein schönes Derby dann in der Bundesliga ist doch auch cool, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Nee, würde ich mich schon auch wieder darauf
freuen. Ist doch
freuen.
Genau das Gleiche wie mit den Schalkern und Dortmund. Also da ist ja inzwischen der Abstand so groß zwischen den beiden Vereinen, dass man sich als Dortmund-Fan doch einfach nur noch wünscht, kommt doch mal wieder hoch, damit wir ein schönes Derby machen können. Das ist eigentlich auch die Höchststrafe so ungefähr für die Schalker.
Genau.
Aber
naja. Wenn man sich nicht mehr drüber lustig macht, über den Erzrivalen, weil die so lange unten waren, dann weißt du, welche Stunde es geschlagen hat.
Das ist echt hart. Ich werde mich niemals über dich lustig machen, Moritz. Und das hat ganz andere Gründe. Du bist nämlich nicht mein Erzrivale, sondern mein Freund, mit dem ich jetzt gerade diese Folge schon wieder aufgenommen habe. Und da war ganz viel drin. Boah, Bundesliga eine Menge passiert. Dann haben wir wirklich jetzt auch mal Champions League, Euro League, Conference League, England, Spanien, Italien, Portugal. Also wer jetzt nicht zufrieden ist, der ist wirklich Bayern-Fan und auf der Couch Meister geworden.
So. Ja, also diese Folge haben wir wirklich mal euch mit Wissen versorgt, wie wir es, glaube ich, selten gemacht haben. Also das ist wirklich, das ist immer dem Bildungsauftrag, den wir nicht haben, weil wir nichts mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun haben, sind wir mal richtig nachgekommen. Also ja, ich würde sagen, davon kann man auf jeden Fall Lexika füllen, was wir hier heute verzapft haben. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Anton. Und ja, die portugiesische Liga, wir sehen uns dann zum Ende der nächsten Saison wieder, wenn wir wieder einmal kurz über sie reden.
Na, wir werden schon, glaube ich, noch aufarbeiten, wer da jetzt Meister und Pokalsieger geworden ist.
Das
also da hast du uns jetzt reingeschmissen da in den Topf. Alles klar, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.